Ich will heute ein bisschen darüber sprechen, im Leben zu regieren. Weil ich glaube, das ist genau, um was es geht. Wer bestimmt? Und ich will mit ein paar Dingen anfangen. Zum einen, wer, also ich lese ab und zu Klatsch und Ratsch so. Nee, aber hier, Hollywood ist ja zurzeit tief erschüttert, dieser ganze Sexskandal um diesen Regisseur Weinstein, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Also, danke Lydia, es ist nämlich kein Klatsch und Ratsch. Und das Ding ist, das ist wirklich dramatisch, was dort passiert ist. Das ist, also, der hat einfach seine Macht genutzt, um Frauen in Vorstellungsgesprächen dazu zu bringen, mit ihm sexuelle Handlungen auszuführen. Freiwillig und unfreiwillig wohl. Und Logo ist das für ihn einfach, weil die wollen alle vorankommen. Er ist der, der einstellt. Was tust du da? Du kannst ja fast nur Ja sagen. Der nutzt seine Macht aus, die er hat, um es für seine Zwecke zu missbrauchen. Und das Ding ist, also der Ruf ist ja irgendwie groß von, boah, ist das übel und wir sollten was dagegen tun. Und ich bin sehr dafür, dass wir was dagegen tun. Die Frage ist nur, was? Weil ganz schnell sind wir dabei zu sagen, oh, schwierig, der hatte zu viel Macht. Aber ist das das Problem? Ist das Problem nicht das, was in ihm lebt? Ist das Problem nicht vielmehr das, dass er charakterlich nicht fest war und die Macht eigentlich nur offenbart, was in ihm falsch gewickelt ist? Amen. Da geht's doch hin. Und das Spannende finde ich, ich beschäftige mich zurzeit ein bisschen mit Bibel und ja, das ist echt ein spannendes Buch so. Das ist jetzt neu. Ja. Und ich beschäftige mich da im Speziellen mit Autoritätsstrukturen und dass Gott Leiterschaft gesetzt hat und dass in unterschiedlichen Bereichen, wir haben in der Familie den Mann, so, und Gott hat den Mann gesetzt als Haupt, was, gibt's da, so, um Familie zu leiten. Wir haben in der Gemeinde, hat Gott Leiterschaft eingesetzt und was Gott gleichzeitig tut, er schützt die, die in Verantwortung stehen und er fordert uns auf, die Älteste sind und insbesondere die verkündigen, doppelter Ehre wert zu achten. Und wenn man, ich promote gerade hier, es ist trotzdem wahr, auch wenn ich in dem Fall davon profitiere. Und man soll die im Wort verkündigen, also doppelter Ehre wert achten. Also wir sollten generell ehren, die aber insbesondere, und wenn wir da noch ein bisschen nachschauen, dann kommt dieses Wort doppelter Ehre wert achten aus einem finanziellen Hintergrund. Gute Predigt. Du stärkst deine Position für Gehaltsverhandlungen. So. Also, was wir sehen ist, Gott stärkt das Ansehen und die Achtung von denen, die in Verantwortung stehen. Ob das Leiter sind, ob das Familienväter sind. Und dadurch ermöglicht er etwas. Er ermöglicht den Missbrauch. Er ermöglicht den Missbrauch. Natürlich, das ist dort drin. Wir sehen es in so vielen Tragödien, da ist Weinstein sicher nur die Spitze. Ich glaube, da muss man nur ein bisschen woanders rumschauen, wo man sagt, ja, Missbrauch ist möglich. Und die Frage ist, warum tut Gott das? Weil Gott daran glaubt und davon überzeugt ist, dass das ursprüngliche Bild ist, dass er selber dem Mensch Herrlichkeit gibt, so wie er ursprünglich dem Teufel, bevor er gefallen ist, einen besonderen Platz gegeben hat, ihn mit Herrlichkeit gekrönt hat, er in einer besonderen Art und Weise vor Gott stand, um ihn anzubeten und in einer Schönheit beschrieben wird, die herausragend ist. Und warum tut Gott das? Weil er daran glaubt, dass er uns Herrlichkeit geben kann, ohne dass wir sie missbrauchen. Der Teufel hat es nicht geschafft, aber Gott glaubt immer noch daran. Und er tut es, damit wir diesen Platz einnehmen, den Gott ursprünglich geschaffen hat. Dass wir demonstrieren, in einem Übermaß Herrlichkeit zu tragen, ist möglich, ohne zu meinen, man wäre selber Gott.
Ja.
Amen. Amen. So, hier brauche ich, darf ich das nochmal sagen? Gott glaubt daran, dass er dich mit Herrlichkeit krönen kann und dich an einen Platz bringen kann, wo du herausragend bist und wo dir Macht gegeben wird und du wirst es nicht nutzen für deine Zwecke, weil du denkst, du bist Gott und du musst angebetet werden und du nutzt es, um dich zu promoten, sondern dir ist das gegeben, dass du ihn damit ehrst und wir ehren ihn, indem wir dasselbe tun, was er tut. Er nutzt seine Macht, um uns, um dem Nächsten, um dem anderen Herrlichkeit zu geben. Er nutzt seine Macht, um uns zu befähigen. Hier ist das ganze Konzept von Herrlichkeit, das Gott hat. Macht ist gegeben, um zu befähigen, um zu stärken, um hervorzubringen, um stark zu sprechen. Und es ist möglich. Es ist möglich. Also ist der Punkt nicht, wir brauchen weniger Macht, sondern wir brauchen mehr Charakter. Da ist die Lösung. Wenn wir das mit dem Charakter nicht hinkriegen, ist es gut, dass solche Leute weniger Macht haben. Aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist in uns, in unserem Charakter, in unserem Sein. Also da will ich mit uns rein. Ich glaube, das ist das Ziel und es fängt damit an, dass wir anfangen zu herrschen. Und ich denke, wenn ich über Herrschen denke, denke ich nicht an, sehr gut, also Platz für Sklaven hätte ich noch jede Menge bei uns im Haus. So. Ein paar Sklaven kann man immer gebrauchen. So. Wenn ich hätte noch Plätze frei, so fast Interesse hast, schlechte Bezahlung, viel Arbeit. So, dann, gerade kommt Erkenntnis, du hast einen Fehler gemacht. Okay. Ich denke da gar nicht in Bezug auf andere, sondern wenn ich darüber rede und wenn die Bibel darüber spricht, im Leben zu herrschen, dann redet sie zuallererst von unserer inneren Welt, von dem, wie wir innerlich aufgestellt sind, dass wir anfangen, uns selber zu kontrollieren. Und ich will mit uns ein paar Bibelstellen anschauen. Römer 5, 12 bis 21, da geht es darum, dass Jesus darüber spricht, dass durch Adam und durch die Sünde der Tod in die Welt kam und durch Adam sich übertragen hat auf alle und dass durch Jesus die Gerechtigkeit kommt und durch ihn für alle zugänglich ist. Und ich möchte hauptsächlich Vers 17 und 18 herausgreifen. Dort heißt es, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, also was Paulus da beschreibt, ist, dass durch Adam und durch die Sünde von Adam er sich getrennt hat von Gott. Und wenn wir uns trennen von Gott, dann trennen wir uns von dem Leben. Und wenn wir uns von dem Leben trennen, dann machen wir Raum. Und dieser Raum wird gefüllt durch das Böse und somit durch Tod. Angefangen von Tod, die in Beziehung einzieht und Zerstörung bringt, die Trennung bringt, mit all den Folgen von, was hatten wir heute schon, Vergleichsdenken? Ich bin besser wie du? Ich meine, super, so Typen als Freund zu haben. Na du kleiner Wurm, heute mal wieder nichts geschafft, wärst du mal wie ich. So, ja, sehr geil, danke, dass du mein Freund bist, das stärkt mich. Oder durch Minderwertigkeit, was auch Zerstörung in dein Leben bringt. Vergleichsdenken. Bis hin zu dem anderen nicht gönnen. Nicht das, was er empfangen hat, zu feiern. Neid bringt immer Gier hervor, bringt hervor, auch haben zu wollen, bringt unlautere Mittel hervor. Und ganz am Ende steht auch körperlicher Tod. Aber das ist durch Adam in die Welt gekommen und wir alle leiden darunter. Und dann heißt es also, das kam. Aber wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kam auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Der Carsten hatte sogar vorhin gelesen, Epheser 3, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und warum? Dass er euch nach dem Reichtum, Vers 16, Epheser 3, 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Also Herrschaft, da geht es um unseren inneren Menschen. Und Adam brachte Tod. Und dann kommt Jesus und von ihm heißt es nicht, er ist der zweite Adam, sondern er ist der letzte Adam. In Jesus beendet er selber diese Herrschaft des Todes, die über uns herrscht. Und er erschafft uns eine Realität und eine Möglichkeit, dass wir anfangen, über Umstände und Dinge und über unsere Art und Weise, wie wir handeln, zu herrschen. Und das Spannende ist, er bringt das immer in Verbindung mit Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist auf der einen Seite eine Stellung, die wir empfangen. Wir sind gerecht in Gott. Ich bin gerecht in Gott, nicht weil ich alles richtig mache, sondern weil Jesus mir zur Gerechtigkeit geworden ist, weil er bezahlt hat, was ich nicht hinbekommen habe. So, sorry, ich bin heute in großen Schritten unterwegs, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen, sonst ruft ihr einfach zwischendrin, dann rede ich langsamer und mache trotzdem große Schritte. Nee, dann werde ich ein bisschen mehr erklären. Das ist eine Stellung, die mir geschenkt wurde, aber gleichzeitig ist die Gerechtigkeit, die ich lebe. Die Gerechtigkeit, die ich lebe. Das, wie ich umgehe, wir hatten das vorhin von Benaja gehört. Wie gehe ich um, wenn ich geschmäht werde? Wie gehe ich um, wenn schlecht über mich geredet werde? Bin ich dort, bleibe ich dort in der Gerechtigkeit, die mir geschenkt wurde? Das Maß, wie ich Gerechtigkeit lebe, lässt Rückschlüsse zu, wie sehr er in mir regiert und wie sehr ich im Leben herrsche oder vom Leben beherrscht werde. Macht das irgendwie Sinn? das, wie ich lebe, da geht es nicht um meine Stellung, da geht es nicht um meine Identität. Aber es zeigt, wie sehr ich gelernt habe, mit ihm zu regieren. Schau, unsere Identität, die wird hoffentlich bestimmt von dem, was Jesus über uns ausspricht. Nicht von dem, was wir tun. Also dürfen wir gerne machen, du darfst auch gerne deine eigene Meinung haben. Ich versuche das abzulegen, zu sagen, aber guck mal, was ich alles hinkriege. So, ich scheitere da regelmäßig vor Gott. Ich habe irgendwie angefangen zu sagen, das Beste, was mir passieren kann, ist, wenn er etwas über mir ausspricht, zu glauben, dass er es besser weiß als ich. Dass wenn er sagt, mir ist vergeben, dann ist es so. Und wenn er sagt, ich bin heilig, dann darf ich gerne recht haben. Aber Gott, du weißt doch, gestern und meine Frau und was ich gemacht habe und da. Aber wohin will ich Gott überzeugen, dass ich ein Sünder bin? Schau, meine Identität ist, in ihm bin ich eine neue Schöpfung. In ihm. Da ist meine Identität in dem, was er sagt, nicht in dem, was ich tue und erlebe, in dem, was er sagt. Aber in dem, was ich tue, da ist die Verbindung zwischen dem oder im Leben zu herrschen. Da geht es darum, dass das, was ich höre, Realität wird, auch in meinen Handlungen. So, das ist die Linie. Nicht darüber bestimme ich mich, sondern weil ich bestimmt bin, versuche ich zu lernen, das, was er sagt, zu leben. Schau, was spannend ist bei diesem Thema, im Leben zu herrschen. Eigentlich geht es darum, Verantwortung zu übernehmen für das, was in mir passiert. Und da gibt es so vieles von, also Benaja, ich erzähle ein bisschen von deinem Beispiel. Nee. Weißt du, es wird immer so sein, dass die Umstände nicht perfekt sind. Und es wird immer Dinge geben, die falsch laufen. Immer. Es wird passieren, dass Leute dich falsch einschätzen. Dass dir was Falsches unterstellt wird. Dass dir manches, was du gut meinst, abgesprochen wird. Vor allem, je näher man sich steht, umso schneller passieren solche Dinge. Und wir reagieren auf die Sachen. Und das Spannende ist, dass es viel gibt, was uns verletzen will. Und wenn wir Verletzung zulassen und Bitterkeit zulassen oder Unvergebenheit zulassen, dann ist es sogar medizinisch nachweislich so, dass das unsere Seele krank macht. Dass das, wie wir denken, Auswirkungen hat auch auf unseren Körper. Das beeinflusst, wie wir uns fühlen. Das beeinflusst, wie viel Ruhe und Entspannung wir finden. So, wenn ich Groll in mir trage und mich das ständig drückt, ich glaube, ich muss mich nicht wundern, wenn ich mit Schlaflosigkeit kämpfe. Wenn ich Bitterkeit in mir trage, so, ich meine, daher kommen ja auch manche Redewendungen, das schlägt mir echt auf den Magen. Das sind Auswirkungen, die sich ereignen, weil ich zulasse, dass Bitterkeit Unvergebenheit, Scham und andere Emotionen die Herrschaft über mich gewinnen und ich nicht loslassen kann und ich nicht in die Freiheit komme, die Jesus für mich vorbereitet hat. Schau mal, 3. Johannes, Vers 2, da heißt es, da schreibt Johannes an Gaius und er schreibt, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Sprüche 19, Vers 2. Schon Mangel an Erkenntnis ist nicht gut für die Seele und wer zu schnell läuft, geht leicht fehl. Die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg. Und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Das ist echt interessant. Jesus sagt, dass das Wohlergehen und Gesundheit aus einer gesunden Seele kommen. So. Die Seele ist ja nicht irgendwie so was Schwappriges, Klebriges, was man im Radar, nee, im Ultraschall nicht finden kann, so, sondern, naja, manchmal, ja, irgendwie das da drin, keiner weiß, was das ist und wie das funktioniert, aber es ist, scheinbar ist es wichtig, sagt die Bibel. So, jetzt geh mal damit um. Weiß nicht. Hallo, kleines, schwappriges Ding, wo bist du? Sondern die Bibel sagt, dass der Mensch nicht eine Seele hat, sondern eine lebendige Seele ist. Und dahinter steckt, dass unser ganzes Sein Seele ist. Und dass die Art und Weise, wie wir denken, wie wir handeln, wo wir unsere Grundüberzeugungen haben, sich auf unser ganzes Menschsein niederschlägt. Und darauf, wie wir denken, handeln und fühlen, darauf haben wir tatsächlich Einfluss bekommen. Und darüber wäre es gut, zu herrschen und nicht sich beherrschen zu lassen, weil es ist dein und mein Leben. So. Also Wohlergehen und Gesundheit kommt aus einer gesunden Seele. Und wie heißt es an dieser anderen Stelle? Schon Mangel an Erkenntnis ist nicht gut für die Seele. Und warum? Weil die Torheit, also ungute Entscheidungen, unseren Weg verderben und wir Folgen davon haben, die nicht so gut sind und dann zürnt unser Herz gegen Gott. Der kann gar nichts dafür. Wir haben einfach dumme Entscheidungen getroffen und es wäre gut, wir würden daraus lernen. Und die erste Erkenntnis ist, ich brauche Weisheit. Gott hat mehr als genügend davon. Ich könnte ihn fragen, abzugeben. Weil er gerne gibt. Das wäre die erste gute Erkenntnis. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dein Denken. Ich brauche gute Entscheidungsgrundlagen. Helf mir da drin. Und dann werden wir nicht mehr gegen ihn zürnen, sondern wir werden anfangen, dankbar zu werden, weil wir merken, er gibt gerne, er befähigt gerne. Er stärkt uns im Leben und er macht uns Raum im Leben durch seine Weisheit. Das eine, also mit dem Gesundheit und Seele. Ach, Sprüche. Sprüche 19, Vers 2. Danke, Wilhelm. 19, 2, genau. Ja, zwei folgende. Danke. Ich will noch auf ein paar Dinge, die will ich in dem Zusammenhang irgendwie rauspicken. Ich finde, der Römerbrief der ist so toll, insbesondere Kapitel 8. Da geht es darum, also ich pick jetzt einzelne Sachen raus, man muss es Römer 8 im Ganzen. Also es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Dann geht es darum, dass wir verändert worden sind und ein neues Leben haben im Geist. Dann geht es darum, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft haben, sondern einen Geist der Sohnschaft. Es geht darum, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Und ganz am Ende heißt es, ab Vers 35, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Und dann zählt Paulus auf. Und dann heißt es in Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, und jetzt kommt das Spannende, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus ist, unserem Herrn. Also weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann mich trennen von Gott. Hat sich mal einer gefragt, was mit meiner Vergangenheit ist? Weil, weißt du, die Zukunft, da weiß ich doch gar nicht, was passieren wird. Über die Zukunft kann ich schwierig bitter werden, weil ich sie nicht kenne. Aber schau, meine Vergangenheit, da ist eine Geschichte. Und da ist eine Geschichte von schönem und nicht so schönem. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Der eine hatte eine mehr oder weniger glückliche Kindheit, der andere ist groß geworden. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber Menschen sind in deinem Leben an dir schuldig geworden, ganz sicher. Ganz sicher. Wir sind seit 15 Jahren verheiratet. Wir sind an uns schuldig geworden. So, es gibt, also ich erzähle das manchmal so zum Spaß. Wir sind seit 15 Jahren glücklich verheiratet. Die Svenja glücklich, ich verheiratet. Die Wahrheit ist, wir beide sind nicht immer glücklich. Wir sind beide an uns schuldig geworden. Eltern sind an Kindern schuldig geworden. Da gibt es Dinge, die sind echt schlimm. Aber die Frage, die am Ende bleibt, ist, was mache ich mit dieser Schuld? Und ich kann die hochhalten, wie so ein Ding. Und der hat das gemacht, und der hat das gemacht, und der hat das gemacht, und der hat das gemacht. Und deshalb bin ich der und der und der. Und das Ding ist, du hast sogar recht. Und je mehr du das sagst, umso mehr hast du sogar recht, weil du das alles stark sprichst, dass diese Dinge dich definieren dürfen. Dass diese Dinge dafür verantwortlich sind, wer du bist und wer du heute bist. Aber schau, Jesus lädt uns zu Folgendem ein. Matthäus 6, als Jesus über Gebet, über das Vaterunser lehrt, da heißt es in Vers 10, und vergib auch uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und Jesus bringt hier eine Verbindung zwischen dem Maße, wie er mir vergibt, und dem Maße, wie ich lerne zu vergeben. Und warum tut er das? Ich glaube, der Punkt ist folgender. Ich bin mir ganz sicher, bestimmt auch in unserer Mitte, es gibt Leute, die sind echt durch die Hölle durch. Und du hast Dinge erlebt, die hättest du nicht erleben sollen. Und das ist der Horror. Aber wir alle sind, egal wie sehr Menschen an uns schuldig geworden sind, wir alle sind vor einem vollkommenen Gott in einem viel größeren Maße schuldig, was wir ihm angetan haben, im Vergleich zu dem, was Menschen uns angetan haben. Haben wir den Gedanken? Und jetzt kommt er selbst und schaut nicht auf sich, sondern er schaut auf das, was durch Vergebung an Beziehungsherstellung wieder möglich ist. Und er selber kommt, geht ans Kreuz, damit wir Vergebung empfangen können, damit wir nach Hause kommen können. Nicht, weil wir so, den Friedemann, den hätte ich gern auch in meinem Team. So, nee, wir alle sind schuldig vor Gott. Das nicht, dass wir die Tollen sind, sondern dass er der Tolle ist. Und dass er einen Preis bezahlt, damit wir Beziehung leben können und dass er uns befähigen kann. Und jetzt sind wir wieder bei dem, hier ist die Absicht Gottes zu regieren, nämlich zu stärken. Warum regiert Gott? Damit er mir vergibt. Warum regiert er? Damit er den Preis bezahlt. Warum regiert er? Damit er mich erheben kann. Warum regiert er? Damit er mich in die Beziehung zurückführt. Darum. Und dieser Maßstab, den er selber setzt, den verlinkt er mit dem Maß an Freisetzung, das wir erfahren, also das Maß, wie wir selber lernen zu vergeben, öffnet das Maß, wie wir selber Vergebung empfangen. Das Maß, wie wir selber vergeben können, öffnet oder bestimmt das Maß, wie wir selber Vergebung empfangen können. Wir sollten regieren und wir sollten uns nicht scheiden lassen von Jesus, auch nicht von unserer Vergangenheit. Nicht von den Dingen, die uns angetan wurden. Nicht von den Dingen, die alle wahr sind und die auch stimmen und die alle furchtbar sind. Aber der Hauptpunkt ist, ich bin davon überzeugt, dass Jesus für meine Schuld und meine Vergangenheit bezahlt hat. Und wenn er bezahlt hat, dann gehört das Zeug ihm. Und wenn ihm meine Vergangenheit gehört, dann sollte ich aufhören, sie als mein Eigentum zu betrachten, wenn er mir neues Leben geschenkt hat. Wenn er mir eine neue Identität geschenkt hat, dann sollte ich aufhören zu sagen, naja, aber das und das und das und das ist doch alles da. Schau, wenn ich ein Auto verkaufe, dann sollte ich das aufrichtigerweise, Thomas verkauft ja Motorräder, also ich hoffe, also ich bin mir sicher, der Thomas verkauft ein Motorrad und er verkauft den Schlüssel mit dazu. Und sagt nicht sonntags, heute ist Motorradwetter, ich hätte Lust auf eine Ducati, warte mal, Auftragsbücher. Hier, der Herr Müller, Baumweg 18, da fahren wir doch mal vorbei, ich habe noch mal einen Schlüssel. Verkauft ist verkauft. Auch was unsere Vergangenheit angeht. Wir sollten tatsächlich anfangen zu sagen, meine Vergangenheit, die hat Jesus gekauft. Und er hat dafür bezahlt. Und ich höre auf und ich lerne, dass diese Vergangenheit bestimmt, wer ich heute bin. Amen. Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, also nicht mehr Anrecht und Steuerungskraft hat, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Darum geht's. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod nicht mehr über ihn herrscht. Und dann nimmt Paulus uns mit rein, dass das für uns genauso gilt. Und ich will uns heute einladen, zu Folgendem. Schau, ich will nicht, dass du deine Vergangenheit leugnest. Gar nicht. Ich weiß genau, was mir angetan wurde. Ich weiß, wer an mir schuldig geworden ist. Und ich weiß, was da alles falsch lief. Ich weiß das. Das ist ähnlich wie bei diesem Skandal mit Weinstein. Schau, ich weiß, was da alles falsch lief. Aber das Problem, andersrum, die Lösung ist nicht zu sagen, wir müssen die Umstände ändern. Wir brauchen perfekte Kindheiten. Wir brauchen nur tolle Freunde um uns herum. Wir brauchen einen starken Jesus in uns, der uns stark macht. Und wir brauchen jemand, der es uns ermöglicht, in Vergebung zu leben, wo es leicht ist zu vergeben, wo es leicht ist zu sagen, weißt du was, Leute werden schuldig an mir, macht ja nichts. Ich bin frei. Ich bin frei. Und ich kann nicht erst glücklich sein, wenn alles ausgeglichen ist. Ich denke, die armen Jünger, Jesus, da ist eine Riesenmenge gefolgt. Dann hatte Jesus 70. Von den 70 hat er sich 12 erwählt. Und von den 12 hatte er nochmal 3, die er besonders nahe bei sich hatte. Und davon war einer der Sprecher, Petrus. Ich kann auch begründen, warum, weil er der Älteste war. Das war üblich, dass der Älteste der Sprecher war. Was ich nicht begründen kann, warum Johannes der Liebling war. Der hat sogar am wenigsten gearbeitet. Es gibt keinen Grund dafür. Kennen wir das in Beziehung? Warum mag er den mehr als mich? Weißt du, du kannst darüber verzweifeln. Oder innerlich frei werden und zu sagen, dass ich Teil der 12 bin, dass Jesus mich erwählt hat, ist ein Geschenk. Glücklich derjenige, der so nah an ihm ist. Ich kann mich mitfreuen für den, der näher an der Familie steht. Ich kann mich mitfreuen, dass der mit dem Chef so gut kann. Ich kann trotzdem gut und gerne hier arbeiten. Ich bin halt nicht der Liebling, macht ja nichts. Die Lösung kommt nicht durch gerechte Umstände, sondern die Lösung kommt, wenn wir frei werden. Da ist der ganze Ansatz. Darf ich uns einladen, aufzustehen? Ich würde gerne Folgendes machen. Wenn du heute hier bist und sagst, wow, Jesus will mich frei machen und der Weg in die Freiheit ist, dass ich mein Leben beende und ihm erlaube, Chef in meinem Leben zu sein, dass ich aufhöre, die Herrschaft über mein Leben zu haben und seine Herrschaft in meinem Leben anerkennen will. Wenn du irgendwie sagst, ich weiß nicht, was daraus alles folgt, aber das eine weiß ich, Gott liebt mich, Gott reicht mir eine Hand und Gott will mir vergeben, damit ich in Beziehung mit ihm treten kann. Wenn du heute hier bist und sagst, das ist, was ich gerne hätte, ich würde mich gerne mit Gott versöhnen, darf ich dich bitten, dass du deine Hand irgendwie hebst als ein Zeichen von dem, dass du sagst, ich will mich mit Gott versöhnen. Also wenn du so mutig wärst, wäre das echt super cool. So, dann habe ich jetzt, glaube ich, niemand gesehen, der sagt, ich will das zum ersten Mal. Aber das Zweite, also vielleicht lass mich das nochmal konkreter sagen. Also wenn du sagst, ich habe noch nie in die Freundschaft mit Gott eingeschlagen, dann heb nachher nochmal deine Hand oder komm auf mich zu. Ich will gerne nochmal mit dir beten. Wenn du aber merkst, dieses ganze Thema, ich will lernen, in meinem Leben zu regieren und ich will Kontrolle darüber, wie ich handle und ich will, dass diese Herrschaft des Todes und von Zerstörung und Bitterkeit und Hass und mich bestimmen zu lassen von meiner Vergangenheit, ich will, dass das ein Ende hat und ich will hinein in dieses neue Leben, wo Gott über mir regiert und wo ich, weil ich meine Knie vor ihm beuge und eine Herrschaft anerkenne, selber herrschen kann über meine Umstände. Wenn du sagst, wow, da will ich heute neu rein, dann würde ich dich bitten, komm doch einfach nach vorne. Wir haben Leute hier, die gerne mit dir beten wollen. Vielleicht kommt ihr schon mal nach vorne. Ihr seid schon vorne. Daniel, komm. Dann komm doch nach vorne und die wollen gerne noch mal mit dir beten, für dich beten. Wir wollen glauben für den Durchbruch. Und das sind nicht die Wunderwirkungsbeter. Weißt du, die Rettung ist nicht in ihnen, sondern in dem, dass du dich vor Gott stellst. Darum geht es jetzt gerade. Dass du sagst, das ist, was ich von Gott erwarte und ich stelle mich dem und ich will das und ich mache mich auf. Wenn du das willst, komm nach vorne. Ansonsten bete ich nochmal für uns alle. Musik läuft, es ist Bring and Share. Aber wer Gebet will, kommt nach vorne, stellt euch vielleicht einfach in Reihe auf und dann gibt es Leute, die beten. Und ich bete nochmal für uns alle. Habe ich was vergessen? Super. Danke, Jesus, dass wir von dir lernen, was es heißt, zu regieren. Du bist gekommen als König und du hast es uns gezeigt, wie Könige, wahre Könige regieren, dass sie kommen und Füße waschen, um uns von dem, was uns bindet und zerstört, reinzuwaschen, um uns dann zu erheben in deine Königlichkeit. Und ich bete, dass wir das lernen. Dass wir es lernen, zu herrschen über uns und über die Dinge, die uns zerstören wollen. Und dass wir frei werden von dem und dass wir anfangen, die Autorität, die du uns gegeben hast, zu nutzen, damit wir andere in Freiheit führen, dass wir andere zu Größe führen, dass wir das, was Gott hineingelegt hat, wecken und stärken. Und danke, dass du der Ermöglicher bist. Und wir wollen dir vertrauen und dir nachfolgen. Amen.